Okay, guten Abend. Diejenigen, die bis zu Ende geblieben sind, war vielleicht ein oder andere heute erst mal gekommen. Wir werden heute das Buch Jona abschließen, so dritte und vierte Kapitel, die sind recht klein, obwohl da auch viel Information gepackt ist. Ja? Und ich gehe davon aus oder hoffe, dass ihr zu Hause Jona gelesen habt. Noch einmal. Und? War das ein bisschen anders als das erste Mal, sage ich mal so, als wir zusammen damals gelesen haben? Wenn wir jetzt zwei Kapitel durchgegangen sind, jetzt dritte und vierte.
Das ist mehr verständlicher, aber ist
ja, weil Hintergrund ist da aus. Bisschen verständlicher, ja?
Ja.
Bisschen verständlicher.
Ich konnte mich deutlich mehr mit ihm identifizieren. Fühlen oder mir mehr vorstellen, wo er durchgegangen ist.
Okay. Gut, wir müssen heute zwei Kapitel durch und deswegen starten wir sofort mit unseren Skripten. Kapitel 3 zuerst, ja? Dritte Kapitel, Wiederholung des ersten Kapitels. Auf Russisch, so wie ich gesagt habe, es gibt so einen, wenn man Film gedreht wird, da gibt es so eine große Klatsche, wird geknallt. Habt ihr schon gesehen? Bis heute noch. Und da steht, dann benutzt mal Wort. Double. Double ist 2 eigentlich. Und dann sagt Double 1, Double 2, Double 3, also Wiederholung 3, Wiederholung 4, Wiederholung. Auf Russisch nennt man auch nicht russisches Wort Double. Dann sagt man, okay, Double 1, bumm. Wenn ich mal dritte Kapitel lese, dann scheint mir Wiederholung vom Kapitel 1 zu sein, oder? Vergleichen wir Anfang von dritten und ersten Kapitel. Vielleicht können wir hier zumachen. Vom ersten und dritten Kapitel. Schaut mal, wie man dritte Kapitel beginnt. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona folgendermaßen. Und wie man erste Kapitel beginnt. Und das Wort des Herrn erging an Jona. Hier ist noch ein Wort dazu gekommen. Welches? Zweite Mal. Das heißt, der hat schon viel erlebt. Der ist geflohen, der ist gesunken. Der hat gebetet, dachte, dass er vielleicht tot ist. Wir haben nachher auch gesprochen. Manche Ausleger denken, dass er wirklich tot war, weil Jesus vergleicht sich mit Jona und der 3 Tage da war und ich werde auch 3 Tage im Bauch der Erde, glaube ich, stehe da. Auf jeden Fall, war er wirklich tot oder nicht tot, der hat vielleicht selbst dies als tot empfunden und geschrieben auch. Ja. Und dann hat er alles erlebt und dann der Fisch hat ihn ausgespuckt oder ausgekotzt an den Ufer. Und jetzt steht er da an dieser Ufer, gelb, stinkend, schon viel erlebt, kein Geld. Ja. Der hat Geld bezahlt, er wollte fliehen und Gott sagt, versuchen wir noch einmal. Wiederholung Nummer 2. alle Darsteller bitte Platz nehmen und wir versuchen noch einmal. Vielleicht diesmal klappt. Ja, so Regisseur hat ein bisschen gearbeitet mit Darsteller und sagt, jetzt versuchen wir noch einmal. Und dann Wort des Herrn ergibt zum zweiten Mal an Jona folgendermaßen: Mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. So, das erste Mal, als auch hier, wir wissen nicht überhaupt, was er von ihm will.
Warum lässt er beim zweiten Mal die Bosheit weg, die beim ersten Mal steht?
Ja, weil, weiß ich nicht, wieso lässt er. Auf jeden Fall, wir wissen, dass er bis jetzt noch nicht weiß, was er sagen soll. Er sagt, geh mal dahin und ich sage dir, was du verkündigen wirst. Ja, und wir kommen jetzt zum vierten Kapitel. Bosheit hat er weggelassen, aber Bosheit ist da, weil die tun Buße, werden wir auch jetzt sehen im dritten Kapitel. Wiederholung Nummer 2. Ja. Und was haben wir damals? Dritte Kapitel erste Kapitel, dritte Vers. Da machte sich Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen. Und hier lesen wir, da machte sich Jona auf und ging nach Ninive. Nach dem Wort des Herrn. Jetzt ist er gehorsam. Wir haben auch damals gesagt, im dritten Kapitel, Jona ist sehr gehorsam. Sehr anständig, ja. Es macht alles, was ihm Gott sagt. Punkt 1. Gott gibt Jona eine zweite Chance. Israeliten bekamen auch zweite Chance, Kanaan zu erobern. Wenn wir die Geschichte Israeliten, an die Geschichte von Israeliten uns erinnern, da war auch zweite Chance, zweite Generation. Das ist genauso Wiederholung Nummer 1, Nummer 2. Ja? Da versuchen wir noch einmal. Ja? Und die sind gegangen. Gott hat alles abgeschnitten. Manne ist auch gehört, vom Himmel zu fallen und so weiter und so fort. Die haben Jungs beschnitten und so weiter und so fort. Sich selbst beschnitten, weil sie waren nun beschnitten, deine Wüste. Und dann sagt er, jetzt versuchen wir noch einmal. Und zweites Mal hat geklappt, ja, oder? So. Naja, die haben Land erobert. Nicht ganz, aber erobert. Petrus hat auch zweite Chance bekommen, Johannes 21. Kapitel. Da beim ersten Mal hat er völlig versagt, komplett versagt. So wie Jonah, so wie israelische Volk erstmal hat auch komplett versagt. Ja? Und dann Gott gibt ihm zweite Chance und dann sagt er, du weißt, dass ich dich liebe. Dann sagt er, dann geh und weide meine Schafe. Jesus sagt ihm. Saulus oder Saul oder Paulus hat auch zweite Chance bekommen. Gott hat ihn auch gestoppt und sagt, nein, no, du gehst gegen mich. Und dann sagt er, was soll ich tun? Er sagt, du wirst jetzt so und so tun, ja, das, dies und das. Und dann hat er auch diese zweite Chance angenommen. Und ich glaube mal, in unser Leben, wenn wir unser christliches Leben oder gläubige Leben oder nach der Bekehrung Leben anschauen, ich weiß es nicht, wie viele Wiederholungen haben wir schon gehabt. Oder vielleicht ein oder andere sagt, ja, ich wusste, dass ich mal sowas nicht machen dürfte oder ich musste das tun und nicht getan und sagte, okay, jetzt tue ich das. Und dann plötzlich klappt. Und dann dazwischen ist ein bisschen Erziehung, so wie wir hier gesehen haben. Vielleicht braucht der ein oder andere von uns oder jeder von uns einmal im Fisch zu landen, damit er versteht, ja. Also der Fisch ist eine ganz gute Sache in dieser Geschichte, ja, ist ein gutes Erziehungsstück, Instrument Gottes. Was ist an der Predigt von Jona so besonders? Was hat er gepredigt? Lesen wir mal. Da machte sich auf und ging. Ninive aber war eine sehr große Stadt von Gott, vor Gott, drei Tage Reisen groß, und Jona fing an, eine Tagereise weit in die Stadt hineinzugehen. Und er rief und sprach, noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Super tolle Predigt.
Ich habe mal eine Frage, wenn Ninive von der Einwohnerzahl zu etwa gleich groß ist wie Düsseldorf, wie will er die denn alle erreichen?
Der ist nur einen Tag gegangen.
Ja, nee, ich meine, es gab keine Stadien, so wie jetzt ein Stadion oder so, dann gab es ja in keinen Medien, gab es ja nichts.
Aber da war Markt, Bazar heißt das. Na Marktplatz. Und fast alle Menschen waren irgendwie, ich sag mal so, wenn da 200 Menschen standen und haben irgendeine Botschaft gehört, dann hat sich ganz schnell verbreitet überall. Heutzutage Menschen sitzen jeder in seinem Zimmer, jeder in seiner Wohnung, so wie Mäuse. Jeder in seinem Reich. Versuch mal heute Menschen zu erreichen in Düsseldorf. Wenn kein Strom, kein Fernseher, gar nichts da ist, dann du bist gezwungen nach draußen zu gehen, um etwas zu machen. Wir merken bei unseren Kindern, wenn wir sagen, heute sind alle Elektrogeräte gesperrt, dann plötzlich einer fängt mit Holzstücken zu spielen, der andere fängt zu malen und ja, guck mal. Oder einer sagt, du, ich gehe mal nach draußen Fußball zu spielen. Das ist so, ja, und dann wissen wir nicht, Details stehen nicht hier, aber die Predigt fand ich sehr besonders. In Hebräisch nur 4 Worte. Also 40 Tage in Ninive zerstört. Ich finde es schon besonders, die Predigt ist sehr besonders. Ja, was ist besonders an dieser Predigt?
Kurz,
schmerzlos und sehr effektiv, ja, gewesen. Wir haben schon vieles über Buch Jona gesagt. Die Einzigartigkeiten, oder wie das heißt von diesem Buch? Einzigartigkeiten, ja, das ist ein schweres Wort. Einzigartigkeiten von diesem Buch. Wir haben gesagt, Jesus vergleicht sich mit Jona, mit Nuni, diesem Prophet. Das ist kürzeste Predigt der Bibel. Das ist auch eine Einzigartigkeit von diesem Buch. Das ist so ein kleines Buch. Kürzeste Predigt von der Bibel, aber mit größter Wirkung der Bibel. Auf einen Schlag 600 Menschen werden, also tun Buße. Das ist auch die größte Bekehrung der Bibel. 600.000. Gab es Hoffnung in dieser Predigt? Ermahnung?
Nein.
Drohung?
Ja.
Als ich in Bibelstudie war und wir haben Auslegungspredigt damals gelernt und es wurde gesagt, wenn deine Predigt keine Hoffnung gibt, du darfst sie nicht predigen. Egal was du predigst, da muss in deiner Hoffnung sein. Die Menschen müssen am Ende Hoffnung haben, wir können was ändern, Buße tun oder irgendwas kann ich ändern. Und Gott steht zu mir und wartet auf, also irgendeine Hoffnung muss in dieser Predigt sein. Ohne Hoffnung darfst du nicht predigen. War hier irgendeine Hoffnung? Stellt mal vor, 40 Tage und ihr seid alle tot. 40 Tage und ihr seid alle tot. 40 Tage und ihr seid alle tot. Von Markt zu Markt, von Haus zu Haus. Da läuft eine Frau mit einem Kind. Weißt du was, noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Ja, und dann die Menschen, also ich habe mir auch vorgestellt, tut mir leid, bei uns dürfen wir sowas sagen. Ich glaube mal, bei euch kann man auch so sagen. Ich habe mir vorgestellt, wenn während Zweiten Weltkrieg irgendein Russe, oder andersrum kann man auch machen, ich mache mal auf russischer Seite, ja, irgendein Russe, irgendeinen Auftrag bekommt, jetzt steh auf, geh nach Berlin und geh durch Berlin quer hin und quer und vergiss nicht auch Reichstag zu besuchen. Und dann sag mal, noch 40 Tage und Berlin wird zerstört, noch 40 Tage und Berlin wird zerstört. Ich glaube mal, der hat keine Chance, 100 Meter zu laufen. Nicht einen Tag von morgen bis abends. Fasziniert davon, dass die Menschen ihm zugehört haben. Kein einziger hat ihn verhaftet und gesagt, boah, stinkende Jude ist hier gekommen und redet irgendein Blödsinn. Welche 40 Tage in Ninive und ist unbesiegbarer Staat. Da kann man nicht besiegen. Wie wird Ninive zerstört? Die hören zu. Und als wir das erste Mal uns versammelt haben, wir haben gesagt, vorher waren Ereignisse, Sonnenfinsternis und zweimal Pest war da. Und die wussten schon, dass irgendwie die Götter sind zornig auf uns. Und dann plötzlich kommt der 40 Tage noch und dann ist vorbei. Das heißt, für Nineviten heißt, vierte Mal etwas wird etwas passieren. Und die haben damals schon viele Leute verloren, sind gestorben durch diese Pest, durch erste Pest und zweite Pest. Weiß man nicht, was jetzt Götter noch haben, ja? Was die vorhaben, mit uns zu machen. Also die waren vorbereitet zu dieser Botschaft. Natürlich, Jonah wusste das gar nicht, dass Gott die vorbereitet. Jesus bringt als Beispiel Predigt von Jona und das Zeichen des Jona für das Volk. Das ist auch sehr erstaunlich. Ich habe manchmal, ich weiß nicht, habt ihr schon gehört, vielleicht da oder bei einer oder anderen Predigt, das erwähnt, die Leute von Ninive werden erwähnt und wird gesagt, naja, die haben nicht wirklich Buße getan. Die waren zwar errettet vom Tod, aber die haben nicht wirklich Buße getan und letztendlich sind ja auch alle gestorben als Sünder. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal, was Jesus sagt, was er darüber meint. Ja, steht bei euch, Matthäus, 12. Kapitel, 38. Matthäus, in Schlachterbibel ist auch gekennzeichnet auch, das Zeichen des Propheten Jona steht, ab Vers 38, 41. Ja, haben wir gefunden.
38?
12. Kapitel, also 38, 49.
Daraufhin sagt einer der Gesetzeslehrer und Pharisäer zu ihm, Rabbi, wir wollen ein Zeichen von dir sehen. Diese verdorbene Generation, die von Gott nichts wissen will, verlangt nach einem Zeichen, antwortete Jesus. Doch es wird ihnen keins gegeben werden, nur das des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Im Gericht werden die Männer von Ninive auftreten und diese Generation schuldig sprechen, denn sie haben ihre Einstellung auf Jonas Predigt hin geändert. Und hier steht einer, der mehr bedeutet als Jona.
Ja, das ist kommunikative Übersetzung, gehe ich davon aus. Ja? Das ist nicht wortgetreue Übersetzung. Da steht in meiner Schlachterübersetzung, denn sie taten Buße. Auf auf die Verkündigung des Jona hin. Und siehe, hier ist einer, der größer ist als Jona. Stellt mal vor, der hat vier Worte, auf Hebräisch vier Worte gesagt. 40 Tage in Ninive zerstört, noch 40 Tage in Ninive wird zerstört. Und die Menschen haben massenhaft Buße getan. Jesus hat Evangelium gepredigt. Zeichen gezeigt, Menschen geheilt, Dämonen ausgetrieben. Er hat so viele gute Taten gemacht. Auf jeder Ecke hat er versucht, Evangelium zu predigen. Tut Buße, kehrt um, geht zum Gott. Ich bin Menschensohn, der gekommen ist, zu dienen, zu retten, zu suchen. Die haben ihn abgelehnt. Und dann sagt er zu dieser Generation in Matthäus 12 und 13. Kapitel, da sind auch sehr interessante Kapitel in der Bibel, da wo die Juden Reich, Gottes Reich ablehnen. Und ab 13. Kapitel beginnt Jesus mit Sprüchen zu reden. Und die Jünger verstehen nicht, wieso plötzlich redest du mit Sprüchen? Er sagt, weil die nichts verstehen müssen. Die dürfen jetzt weiter nichts verstehen, was ich sage. Und euch werde ich erklären. Und die können, das ist Gott, Reich Gottes ist weg von denen. Das ist, da jetzt ist Ablehnung von Reich Gottes. Und sagt er mal, stell mal vor, wenn du das machst, die Männer von Ninive, die werden aufstehen auf diese Gericht und gegen euch reden. Weil hier ist viel größer als Jona. Wie viele Worte ich geredet habe, wie viele Worte ich zu euch gesprochen habe. Wie oft habe ich euch Evangelium gepredigt, wie oft habe ich Wunder getan und Zeichen gezeigt. Und ihr habt nicht geglaubt. Und gegen euch, stellt mal vor, die Menschen, die damals religiöse Führer waren, wird irgendwann Gericht sein, so letzter Gericht, vom weißen Thron, ja, von Offenbarung stehen. Und da wird man diese Generation zu Thron geführt. Und die werden da stehen, diese alle Menschen. Und Gott wird sie schuldig sprechen. Und dann sagt er, gegen euch habe ich Zeugen. Welche Zeugen? Und dann plötzlich 600.000 Menschen stehen auf und sagen, wir sind Zeugen. Warum? Wir haben vier Worte gehört und Buße getan. Und der hat drei Jahre lang Evangelium, pure Evangelium gehört und Buße nie getan.
Warum sagst du immer 600.000 Menschen? Das steht doch in Kapitel 11, 120.000 Menschen.
120.000 kleine, glaube ich, steht, ja, die links von rechts nicht unterscheiden können. Oder nicht? Vierte Kapitel, letzter Vers. Ja, und ich sollte kein Mitleid haben mit der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 sind, die ihre rechte Hand nicht von ihrem linken unterscheiden können, dazu viel vier. Wenn du Ausleger liest, die sagen, das sind die Kinder, die mit Geboten des Herrn nicht umgehen können. Das heißt, die können sie nicht ausfüllen. So wie wenn du ein kleines Kind nimmst, er kann Gebote des Herrn nicht ausführen. Er kann sie nicht tun. Wie heißt dein Sohn?
Lennart.
Wenn ich zu Lennart sage, du darfst nicht töten, du darfst nicht stillen, du darfst nicht ehebrechen, du sollst Gott lieben, dann wird man einfach mich auslachen.
Ja.
Je nachdem, wie ich sage, oder weinen, ja? Oder meine Brille nimmt er und macht kaputt. Ja, ich habe dir gerade gesagt, du darfst das nicht tun. Jetzt wirst du bestraft und gehst zur Hölle. Deswegen, wenn du Ausleger liest, die sagen, das ist dieses Sprichwort, was man da übrig in Orient ist. Die Kinder, die nicht unterscheiden können, die soweit nicht verstehen, dass die ausführen können, die werden, dafür gesagt, die links von rechts nicht unterscheiden können. Also rechts ist normalerweise ist richtig zu tun und links ist was Böses zu tun. Also Guten von Bösen nicht unterscheiden können. Deswegen kommen diese Stadt, die Stadt war sehr groß, Ninive. Und die sagen, wenn man so viele Kleinkinder da waren, plus dazu Erwachsene und so weiter, da kommt man ungefähr auf 600.000 Einwohner. So wird man so ungefähr bezahlt. Okay, und das hat mich damals auch sehr fasziniert, als ich gelesen habe, wie Jesus diese Generation, die israelitische Führer oder die israelitische diese Leitung oder geistliche Führer oder Priestertum, die da oder Synhedrion, Pharisäer und Schriftgelehrten, wie er sie verurteilt hat. Ich habe gegen euch 600.000 auf Gericht, damit ihr einfach wisst. 600.000, ja. Das ist Hammer. Das ist ja Hammer. Das ist ja Hammer. Und die haben ihn trotzdem abgelehnt. Und die haben gesagt, wir müssen ihn kreuzigen. Das geht doch gar nicht. Nineviten, die durch Jonas Predigt gerettet sind, werden Juden richten. Ich habe bei mir geschrieben, aua. nicht als Zeugen, sondern als Zeugen in dem Sinne, dass die beschuldigen oder richten, werden in Ninive Juden richten. So, was haben sie getan? Wir lesen jetzt einfach weiter. Und die Leute von Ninive glaubten Gott, 5. Vers, 3. Kapitel, und sie riefen ein Fasten aus und legten Sacktuch an. Vom Größten bis zum Kleinen unter ihnen. Und das Wort gelangte bis zum König von Ninive. Und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in die Asche. Und er ließ ausrufen und sagen in Ninive, auf Befehl des Königs und seiner großen Menschen und Vieh, Rinde und Schafe sollen nichts genießen, sie sollen weder weiden noch Wasser trinken, sondern Menschen und Vieh sollen sich in Sacktuch hüllen und mit aller Kraft zu Gott rufen und sollen sich abwenden, jeder von seinem bösen Wege und von dem Unrecht, das an seinen Händen klebt. Wer weiß, Gott könnte anderen Sinnen werden, er sich gereuen lassen und ablassen von seinem grimmigen Zorn, sodass wir nicht untergehen. Das, so haben sie reagiert, ja? Ist auch sehr interessant.
Ich meine, Sie kennen jetzt hier die Gebräuche, glaubt direkt an Gott, was die Juden machen hier in Sack und Asche.
Aber das ist bis heute noch, das ist ein Orient üblich. Übrig so. Wir haben auch gelesen, die haben sofort Opfer gebracht am Schiff, Seeleute. Die wussten, ich sag mal so, ich weiß es nicht, aber ich glaube mal, Hälfte vielleicht, ich weiß nicht, kann nicht ganz genau schätzen, aber viele Leute, die zur Gemeinde nicht kommen, wissen, was wir hier tun. Die Ungläubigen, die draußen sind, die wissen, was hier gemacht wird. Ich glaube mal, vielleicht nicht in jedem Detail, aber die haben irgendwie an Kinderstunden oder irgendwie in der Schule irgendwo mitbekommen. Es gibt einen Jesus, es gibt einen Gott und zumindest versuchen wir zweimal pro Jahr ganz laut zu schreien. Ja? Am Ostern, ich mag dieses Wort nicht, ich sage mal Passafest, weil ich irgendwie, ich kann nicht zergehen auf meinen Zungen lassen, dieser Start, oder ist egal von wem kommt, aber Passafest und sag mal so Weihnachten oder. An diesen zwei Tagen versuchen wir ganz laut zu schreien. Es gibt einen Gott, der ist geboren, gestorben und auferstanden ist. Ja, und die Menschen wissen, was wir hier machen, auch nicht in Details. Aber es gibt so viele Menschen, die wirklich, wenn sie in Not sind oder leiden, dass sie wirklich, die schreien zu Gott und sagen, Gott, wenn du wirklich gibst, vergib mir. Und die schreien nicht zu Baal und nicht zu Astarten, die schreien zu Jahwe. Also es gibt, Gott hat in uns etwas reingelegt, ja, dass wir nach Gott suchen sollen. Das steht auch in der Apostelgeschichte.
Wenn man mit vielen Leuten spricht, die sich nicht als gläubig bekennen, kennen die doch sehr gut die Bibel.
Ja.
Kennt man immer wieder. Nicht?
Ja. Sehr gut die Bibel. Das auch können wir merken. Und da sehen wir auch, dass die Leute damals, das ist auch eine erstaunliche Geschichte mit Kamera. Kamera heißt der, Kamerer, Kämmerer, ja, oder wie das heißt, Eunuch. Kennst du diese Geschichte aus Apostelgeschichte? Ein Äthiopier. Woher wusste er das überhaupt?
Aber da gab es doch Juden, die geflohen sind.
Das meine ich, dass deswegen, die Leute wussten diese Geschichten, die sind damals konnte ganz locker von Land zu Land wandern, ja, und die haben gekannt, so wie Juden, Mohammed. Mit wem hat er geredet? Das sind bedeutendsten Stämme jüdische, die haben da gewohnt, in Arabien, in dieser Wüste. Der hat mit denen Kontakt gehabt, die haben ihm vieles beigebracht, und Christen auch. Deswegen, also wir sind überall, unter allen Menschen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Evangelium erzählen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Menschen über Gott erzählen, dass die, wenn sie mal wirklich Not haben oder leiden, dass sie zu wissen, woher sie rufen können. Damals dieses Flugzeug abgestürzt war, vor ein paar Jahren, glaube ich, ja, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, die nach Düsseldorf flog. Ja? Ja, also, ja, in Frankreich wurde abgestürzt worden, ja. Und kurz danach, mein Sohn sollte mal nach Israel fliegen. Der geht zur Gemeinde nicht, aber meine Frau sitzt manchmal zu Hause, bereitet sich zur Seelsorge vor, zu irgendeinem Gespräch und sagt, ich kenne eine Stelle, aber ich weiß nicht, wo das steht. Und dann sagt er, was suchst du? Und dann zitiert sie ein paar Worte und er sagt Bibelstelle, wo das steht. Ja. Und dann ist er nach Israel, bevor er geflogen ist, dann habe ich ihn gefragt, Daniel, wenn mein Flugzeug fängt an abzustürzen, wer weiß, ja, kann passieren. Also kurz danach, also ich glaube mal ein paar Wochen danach, als dieses Flugzeug abgestürzt wurde. Was würdest du machen? Sag, wieso fragst du mich? Ich möchte einfach wissen, was würdest du machen, wenn du bekommst, dass dieses Flugzeug jetzt stürzt ab? Was würdest du machen? Bevor du mir nichts sagst, ich lasse dich nicht fliegen. Was würdest du machen? Wisst ihr, was er gesagt hat? Der war schon 17, glaube ich. 17, glaube ich. Oder 16, 17, glaube ich. Du weißt selbst, was ich mache. Aha. Dann habe ich gesagt, gut, dann haben wir gebetet und dann ist er geflohen. Das ist das Wichtige, dass die Menschen, vielleicht jetzt kommen sie zu Gott nicht und tun Buße nicht und beten nicht an, aber wenn sie nicht wissen, im Römerbrief steht, wie sollen sie Buße tun, wenn sie nichts wissen? Deswegen sehr wichtig, ich finde auch sehr wichtig, schade, dass wir, wir werden nicht dabei diese Woche sein, wir sind 3 Wochen weg, als hier wird Evangelisation stattfinden, nach September, ja? September?
Ja.
Das ist auch eine gute Angelegenheit, damit wir Menschen besonders vielleicht in die ihn umgeben sind und uns beobachten und schauen, was wir hier tun, besonders diesen Menschen Evangelium beibringen können oder erzählen können, wer wir sind und was wir überhaupt hier machen. Und so wie der hat sie verurteilt, sage ich mal so, der hat Gericht gesprochen und sie tun Buß und sagen, vielleicht wird er gnädig. Ach, die wissen, dass er gnädig ist auch, ja. Kann sein, dass man Gnade von ihm kommt und er wird total jetzt, wird anders überlegen, sage ich mal so. Warum hat Gott Nineviten nicht getötet, dass sie mehr als des Todes würdig waren? Weil sie Buße getan haben, weil ihre Werke geändert wurden. Oder die haben Glaube gezeigt, sie haben Hoffnung auf die Barmherzigkeit Gottes bekommen. Diese alle Fragen, Unterpunkte. Warum hat er sie nicht getötet? Der hat Jona hat gesagt, noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Warum hat Gott anders überlegt?
Weil sie Buße getan.
Die haben Buße getan. Jesus ganz ausdrücklich sagt, dass sie Buße getan haben. Ja? Habt ihr gemerkt, wie hat Gott gesehen, dass sie Buße getan haben? Gott kennt unser Herzen, richtig?
Ja.
Das muss er nicht besonders machen, damit er weiß, was ich denke. Er sitzt jetzt und alle auf mich, guckt alle auf mich. Und er kennt alle eure Motive und Gedanken. Wieso überhaupt alle hier gekommen sind, anschließend dich. Und was ihr jetzt denkt, was ihr jetzt überlegt und was mit euch läuft und was ihr vorhabt, er kennt alles. Aber was hier für mich interessant war,
Vers 10.
Die haben Buße getan, ja, und Gott sah ihre Taten.
Ja.
Das heißt, ich kann man reden, so viel ich will.
Ja.
Ich habe Buße getan, es tut mir leid, Geschwister, es tut mir leid. Vergib mir. Aber wo sind deine Taten? Ich sehe nicht, dass du... Ich habe einmal mit einem Bruder gesprochen. Der hat gesagt, ich habe vergeben, aber ich will mit diesen Personen nichts mehr machen, nicht mehr Gemeinsames haben. Wieso? Naja, ich bin so ein Mensch, wenn jemand gegen mich was macht, mich beleidigt oder so, und dann wenn er kommt und Buße tut, ich vergebe ihm gerne, aber ich habe Kontakt mit dem nicht mehr. Also so, hallo, und mehr nichts, ich will nichts mehr haben. Ich glaube mal, dass es falsche Frucht ist von dieser Buße. Wenn man Buße wirklich da ist, wenn du wirklich, sag mal, vergib mir, tut mir leid, dass ich gemacht habe. Auch interessant in Orient, ja.
Aber gerade das muss man dann auch sagen, weil Jesus ja selber sagt, nehmt euch einander an.
Ja, nicht.
Das spürt man.
Und trägt Last voneinander, muss man auch tragen.
Richtig, genau. Ja, super, was du sagst.
Ja.
Das getragen, untereinander.
Ja. Ja. Und dann, ein Mann hat mir eine Schwester gefragt, ich habe einer Schwester etwas Vertrauliches gesagt. Und sie hat weiter gesagt. Ich habe ihr gesagt, zwischen uns. Dann ist sie zu mir gekommen und hat Buße getan. Wie kann ich sie vertrauen? Fragte mich. Ich habe gesagt, ganz einfach. Was meint ihr, was soll sie tun, damit sie weiß? Wie kann sie jetzt wissen, ob sie wirklich Buße getan hat oder nicht? Das hat sie mich gefragt. Was meinte, was habe ich geantwortet?
Ihr noch etwas
zu ein Vertrauen. Weil sonst kannst du nicht prüfen. Sie sagt, aber wenn sie wieder, ja, dann weißt du, dass sie nicht wirklich Buße getan hat. Aber wie kannst du noch prüfen? Geht gar nicht. Ja? Wenn ich sage, okay, ich werde mit dir nichts mehr haben. Ich glaube, das ist nicht wirklich richtige Frucht. In Orient ist auch üblich, wenn ich Buße tue, dann muss ich etwas einem Menschen bringen. Ich sag mal so, wenn ich gegen Arthur gesündigt habe, etwas Schlechtes gesagt habe oder ihn beleidigt habe und so, dann habe ich Buße zu Hause getan, dann kommt Arthur, vergib mir, dann musste ich ihm etwas schenken. So. Flasche, meine Flasche oder Schokolade oder sonst irgendwas, das muss mir was kosten. Und ich möchte Ihnen zeigen, ich tue Buße, wirklich, das tut mir leid. Ich kann nichts machen, nimm mal wenigstens das von mir, ja, weil ich was hier gemacht habe. Und der nimmt und sagt, ja, danke, dass du das gemacht hast.
Aber er muss auch erkennen, dass das, was du ihm schenkst, auch wirklich dir selber schwerfällt. Das heißt, wenn du ihm also was gibst, was dir persönlich viel wert hat, ja, und ihm dann schenkst, dann kann er deine Richtung.
Dann kann er richtig. Das ist auch. Sehr interessante Bräuche, finde ich. Ja? Also das, ich habe auch versucht, sowas zu machen. Ich habe damals zwei Pralinen gekauft, zwei Schachtel Pralinen, und da habe ich auch eine Schwester, nicht aus unserer Gemeinde, bin ich auch zu ihr gekommen und gesagt, du, es tut mir leid, was ich gemacht habe. Nimm mal als Zeichen, dass ich wirklich, das ist kein Floskeln, das ist keine, sag ich mal so, oberflächliche Worte. Nimm mal diese Pralinen. Die war so überrascht, wieso? Ich sage, es gibt so einen Bräuch in Orient, und ich möchte dir wirklich zeigen, dass das tut mir leid. Ja? Haben wir jetzt guten Kontakt miteinander?
Das würde mir auch was helfen, seid ihr ganz ehrlich. So weit bin ich auch
noch. Naja, in Deutschland sind andere Bräuche. Hier muss man erstmal Schokolade schenken und danach beleidigen, deswegen ist das. Hier geht mal zu Gast, schenkt Schokolade und nachher auseinander.
Wenn du da auch sogar zu anderen Ländern einladen tust oder auch auf sie zugehst, wenn dann aber gar kein Essen kommt.
Ja, da kannst du nichts machen, so wie ich denke. Ja, ich bin verpflichtet, so wie ich Bibel verstehe, ich bin verpflichtet, alles zu machen, damit zwischen uns wieder alles gut läuft. Vielleicht noch besser als früher. Aber wenn kein Echo kommt, ich kann sein Herz nicht. Wenn Arthur nimmt meine Pralinen und schmeißt weg und sagt, auf keinen Fall, was kann ich mal machen? Ich kann mal, höchstens was ich machen kann, ich kann sie aufheben und selbst essen. Aber mehr nichts. Ich kann sein Herz nicht verändern. Ja. Das muss man schon nicht sagen. Aber das ist jetzt was anderes. Wir sehen, dass die Menschen wirklich Buße vor Gott tun, nicht vor Menschen. Und damit man, habt ihr euch gefragt, wieso hat er vier verboten zu essen und zu trinken? Wer hat von euch vielleicht in Kindheit mit Vieh was zu tun gehabt? Mit Kühen? Mit hast du schon gesagt, wenn sie Essen und Trinken nicht bekommen, was machen die? Aber wenn Gelegenheit nicht gibt, wenn sie stehen da im Stall, du gibst denen kein Essen und kein Trinken. Die werden immer lauter. Stellt mal, was er macht, so wie ich verstehe. Er sagt, kommt, wir tun alle Buße. Wir ziehen alle diese Säcke auf uns, Asche und so, und schreien wir. Und damit man Gott besser hört, ja, lass mal Vieh auch nicht zu essen geben und zu trinken. Dann kann ich mir vorstellen, was für ein Schrei stand da in diesem Stadt. Die haben so laut geschrien, vergib uns. Wir haben verstanden, wir haben anerkannt unsere Sünden. Vergib uns. Vielleicht wirst du gnädig und uns vergibt. Die haben Buße getan, aber allein Buße reicht nicht. Da muss man auch Früchte sehen. Und deswegen sagt Jesus auch, an Früchten könnt ihr ihr Lehren erkennen. Nicht an Worten, nicht an Motiven, nicht an Gaben. haben Fruchten, weil Frucht, das ist das, was bleibt, was in mir bleibt. Die Früchte meistens werden gegessen und dann, wenn du Frucht isst, dann sagst du, das ist schön, das ist schmeckt, und dann bleibt in dir und Erinnerung bleibt bei dir von diesem Frucht. Okay, vierter Punkt, wie kann man erfahren, ob jemand Buße getan hat oder nicht? Wir haben schon gesagt, Verhaltensänderung oder Werke zeigen die Ruhe, und wenn die Werke aus dem Herzen kommen, das ist auch sehr wichtig. Es gibt auch viele Stellen in der Bibel, die sowas uns berichten, die sowas sagen. Zum Beispiel, 2. Kapitel, welches Buch im Neuen Testament? Jakobus. Wenn du Glaube hast und Werke nicht hast, das ist ja komisch irgendwie. Ja? Aber heutzutage beobachte ich viele Christen, die Glaube anscheinend haben, aber Werke sieht man nicht. Irgendwie. Oder die sagen anderen, was die tun sollen und selbst nicht tun. Ja? Das heißt, wenn du sagst, dass dieser Bruder oder diese Schwester falsch glaubt, also falsch glaubt, ja, dann zeig mal doch, wie man richtig lebt. Wenn man richtig diese Glaube lebt. Damit wir sehen können und damit diese Schwester leben. Ich kann das nicht, ich bin nicht auf ihrer Stelle oder auf seiner Stelle. Ja, das sind ja auch komisch. Das heißt, die Bibel sagt uns ganz oft oder malt uns ganz oft dieses Bild, da wo man Menschen mit Baum verglichen werden, da sind die Fruchten, manchmal sind die Plus, manchmal Minus, und es gibt Verbindung, wenn man Plus da ist oder Minus da ist, dann wird Verbindung stattfinden. Und dann sagt man, ein Mensch gleicht ein Baum, ja? Und aus dem Herzen, also woher kommen die Sünden? Markus zum Beispiel, 7. Kapitel 21, 23. Aus dem Herzen kommt Ehebruch. List. Alles kommt aus dem Herzen. Das heißt, alles, wenn man das alles aus dem Herzen Negatives kommt, und wenn ich sage, ich habe Buße getan, dann möchte mal sehen, wie man, wenn du wirklich Buße getan hast, dann sollst du mal ein bisschen Positives aus dir erst, muss man kommen, ja. Und deswegen haben die haben gezeigt, dass wir wirklich Buße tun. Die haben sich erniedrigt in dem, was sie gemacht haben. Sack, also Kartoffelsack gerissen, damit wir jetzt verstehen, was er meint, ungefähr. Stellt mal vor, so ein großer Kartoffelsack, hier ein Loch, zwei Löcher aufgesetzt und mit Asche, und dann sitzt du irgendwo in Dreck und schreist, König. Der hat sich erniedrigt. Der hat gezeigt, wir erniedrigen uns. Wir möchten dir zeigen, dass wir wirklich Ruhe haben. Wir haben verstanden, was wir falsch gemacht haben. Obwohl Jona gar nichts gesagt hat. Haben sie gewusst, was sie Schlechtes gemacht haben? Und wieso haben die Buße nicht getan? Das ist auch interessant, ja? Sondern wenn man so ein bisschen liest und ein bisschen nachdenkt, wer hat denen gesagt, dass die böse Wege gehen? Der hat ein einziges gesagt, Arthur, 40 Tage. Kannst dein Leben genießen. In 40 Tagen existierst du nicht mehr. Warum? Wieso? Weswegen? Sie wissen ganz genau, was sie Schlechtes tun. Nur Buße nicht tun. Und da muss man manchmal drohen kommen. Und mit drohen verstehen sofort Menschen. Wie viele Menschen vor Buße tun, wenn sie krank sind? Auch nicht alle. Schwer krank sind. Auch nicht alle, aber viele. Fangen an nachzudenken über das Leben, über Himmel, aber vielleicht wirklich Gott gibt und in zwei Monaten bin ich tot und was dann? Kann ein Mensch seine Werke ändern und dabei keine Buße tun? Was meint er? Kann ein Mensch seine Werke ändern und dabei keine Buße tun?
Nee, erst Buße tun, keine Werke.
Ich glaube, das geht. Wer glaubt, dass das geht? Na, wenn ein Mensch im Gefängnis sitzt, der hat keine Waffe, der hat vorher 40 Menschen umgebracht, zum Beispiel, gehen wir davon aus. Jetzt hat er keine Waffe und sitzt im Gefängnis. Du kommst zu ihm nach 10 Jahren und fragst, wie viele Menschen hast du umgebracht? Keine Ahnung. Was hast du gemacht? Ich habe Bücher gelesen. Welche? Roman, wissenschaftliche Literatur. Ich habe Bibel auch durchgelesen. Sehr interessantes Buch, finde ich. Dann wirst du ihn entlassen. Er kommt, sucht direkt eine Waffe und geht und tötet Menschen. Sag, wieso? Der hat doch Werke geändert. Da kann man, bei Drohung kann man ändern, ja? Ich sag mal so, wenn du das nicht änderst, dann schließen wir dich aus Gemeinde aus.
führen.
Deswegen sehr wichtig ist, wenn man, dass man Herz geändert wird. Deswegen bei solchen Gesprächen sehr sorglich angeht und kommt und sagt, ja, du machst Sünde, ja, das ist schlimm. Aber wieso, warum, weswegen? Weil hier muss irgendwo eine Wurzel liegen. Da muss man verändern, dahin kommen, welche Motive du gehabt hast, welche Werte du gehabt hast, welche Ziele hast du überhaupt gehabt. Wieso hast du das gesagt? Weiß ich nicht. Na komm, überlegen wir zusammen, was möchtest du erreichen dadurch? Was wolltest du erreichen überhaupt? Wolltest du, ganz einfache Frage, meine liebe Brüder und Schwestern, falls ihr in einer Konfliktsituation ist, fragt man euch oder der anderen Mensch, der vielleicht euch jetzt wehtut, stellt ihm einfach Frage, in Ruhe eine Frage, möchtest du mir jetzt durch diese Worte, durch das, was du tust, mir helfen? Oder aus anderer Absicht. Und dann kannst du mal ihm schon helfen, dass er überlegt, was wollte ich überhaupt? Weil wir einander helfen sollen. Ich sage mal so, ich bin verpflichtet, Brüder und Schwestern zu helfen. Egal was ich tue, sage oder denke, ich habe nur eine Ansicht. Liebe Gott und deinen Nächsten wie sich selbst. Mehr nichts. Das ist das ganze Alte Testament, ganze Tora ist in diesem. Und deswegen, wenn ich was sage, wenn ich einem Menschen was Schlechtes sage und dann fragt er mich, Arthur fragt, Ivan, wolltest du mir dadurch helfen? Oder du hast eine andere Absicht gehabt?
Und was machst du aber, wenn dann gar keine Hilfe kommt? Wenn du sogar noch eine Hilfe bittest?
Wenn Hilfe kommt, dann suchst du Hilfe von Gott. dann hast du nur einen einzigen Freund. Also.
Oder bei anderen Geschwistern.
Oder bei anderen Geschwistern, ja. Oder bei anderen Geschwistern. Also, wie heißt die Verhaltensänderung ohne Veränderung des Herzens? Heuchelei, Ankleben von Früchten. Schlussfolgerung aus dem dritten Kapitel. Wir brauchen keine besonderen Zeichen von Gott, damit wir unser Leben ändern können. Die konnten auch Buße tun früher, ohne diese Drohung. Die haben das nicht gemacht. Sobald wir den Willen Gottes erfahren, sollen wir unverzüglich auf seine Worte reagieren. Buße und Gehorsam, das ist die weiseste Entscheidung des Menschen. Wir sollen dabei bedenken, dass der Zorn Gottes auf die Sünden der Menschen gerichtet ist. In Römer 1,18 steht, dass offenbart wird Zorn Gottes auf unsere Sünden. Wenn wir den Zorn Gottes nicht sehen, heißt es nicht, dass er nicht existiert. Menschen sagen, ich sehe ihn mal überhaupt nicht. Es gibt so ein tolles Beispiel. Ich erzähle immer wieder dieses Beispiel. Es gibt Hochspannungs, wie heißen diese Geräte? So große Hochspannungsgerät steht, da kommen viele Leitungen da oben oder unten.
Transformator.
Also Hochspannung, ja, Hochspannung. Transformator in dein, ja. Ja, da steht so ein Ding und dann weiß ich nicht, 15 oder 50 Meter von diesem Haus steht ein Zaun und Stacheldraht und auf diesem Zaun steht, geh nicht rein, du wirst getötet oder ermordet. Getötet, ja?
Ja.
Du wirst getötet.
Neues passiert.
Das ist Skelett normalerweise, da steht, geh nicht rein. Und du sagst, ich sehe da keine Gefahr, sieht man nicht. Ich werde nicht getötet. Warum sagst du, dass ich getötet werde? Ich sehe da gar nichts. Gras wächst auch genauso. Und dann klettere ich und gehe ich. Ich weiß es nicht, wie viele Meter.
Geht auf den Kesselwagen. Und die Spannung von der Leitung, 15.000 Volt.
15.000. Ach du Scheiße.
Und er flog brennend runter.
Zum Beispiel. Aber sieht man gar nichts. Ja, irgendeine Leitung. Und die Menschen genauso sagen, ich sehe gar keinen Zorn Gottes. Was redest du da überhaupt von Zorn Gottes? Ja, aber in bestimmter Zeit wird der Zorn Gottes auf die Erde ausgegossen. Offenbarung 19. Kapitel 11 bis 21. Da ist unser lieber Jesus, wie man ihn nennt in Deutschland. Lieber Gott. Aber der so aussieht. Ich weiß es nicht, ob ich in diesem Gestalt ihn treffen überhaupt möchte, was er da macht. Der ist auf dem Pferd. Und da sind viele Pferde stehen da. Und die werden auf diese Erde kommen und werden hier Gericht ausführen. Und das wird Blut ganz hoch stehen. Das ist gerade. Und das heißt, das Wort Gottes ist, ja? Der Bruder hast du schon gefunden? Diese Stelle, Offenbarung.
Ja.
Und? 19. Kapitel, ich weiß nicht. Da muss man nicht alles lesen, aber fang bitte an. Was steht da?
Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige. Und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Kronen und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist gekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Heere im Himmel folgten ihm nach auf weißen Pferden und sie waren gekleidet in weißer und reiner Leinwand und auf seinem Mund ging ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage und er wird sie mit eisernem Stabe weiden und er trifft die Weinkelter des Grimms und des Zornes Gottes des Allmächtigen. Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen und er rief mit lauter Stimme und sprach zu allen Vögeln, die inmitten des Himmels fliegen, kommt, und versammelt euch zu dem Mahl des großen Gottes.
Und so weiter, ja. Und Dankeschön. Das ist ein. Also das heißt, wenn wir nicht sehen, das heißt nicht, dass sie da nicht stehen und nicht warten. Und die warten auf Befehl. Kommt. Und das wird hier. Ich glaube, dass wir entrückt werden vorher. Vielleicht glaubt er anders. Mag sein, dass wir auch auf der Erde sind. Aber das wird eine Hochspannungsanlage werden hier, diese, ob wir das nicht sehen.
Und aber vorher steht auch noch an der Stelle bei der Offenbarung, sein Haar war weiß wie Schnee.
Ja.
Ja, das ist ja schön, wenn wir ihn eh nicht haben.
Ja. Die Rettung von dem Zorn ist nur in Christus Jesus, Sohn Gottes, zu finden. Das steht in 1. Johannes 2, 14. Wissen wir auch selbst alle. Sobald der Herr unser Bußgebet hört, wartet er auf unsere Verhaltensänderung. Nur sie wird unsere Buße bezeugen. Ich weiß, dass einige von euch vielleicht sich gefragt hat, ein oder andere. Das steht und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte und er tat es nicht. Und da ein oder andere sagt, Gott, tut er Buße oder was? Kehrt er um oder was macht er Gott? Was macht er da? Das ist ganz, auch Schlüssel ganz Interessantes. Dieses Wort ist Nacham. Von diesem Wort ist ein Mann in der Bibel genannt wurde, Noah. Und dieses Wort bedeutet Trost. Das heißt, entweder Reue oder kann man anders übersetzen, er hat sich getröstet oder dies hat ihm gefallen. Und deswegen hat er gesagt, okay, ich lasse euch am Leben. Weil ich habe gesehen, dass er wirklich Buße getan hat. Auf jeden Fall, er tut keine Buße hier. Das ist nicht dieses Wort, was man bedeutet, dann wenn ich Buße tue, dann das ist nicht dieses Wort, was man mit Buße zu tun hat. Ja, das ist, der hat Trost gefunden in diesem. Gott ist immer bereit, seine Entscheidung für das menschliche Leben zu verändern. Das steht auch in Jeremia 18, Kapitel 7 bis 10, könnt ihr auch zu Hause nachlesen. Wir alle haben den Tod verdient. Es gibt aber nur eine Chance für Rettung. Johannes 14, 6, wenn ich nicht irre, steht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also jeder Mensch kann Rettung finden in dem Herrn. Gott kann jeden Menschen demütigen, unabhängig davon oder unabhängig von Grad seines Stolzes, unabhängig von seinem Widerstand, unabhängig von seinen Sünden. Und es gibt eine tolle Geschichte, ich weiß, haben wir schon gelesen oder nicht, letztes Mal Nebukadnezar haben wir nie gelesen, in Daniel. Haben wir nie gelesen? Daniel 4. Kapitel, dann lesen wir jetzt. Daniel 4. Kapitel, 21 bis 34 ist lange Geschichte. Wir werden nicht ganze Geschichte lesen, nur einen Teil davon. Ist auch da in der Nähe, da wo Jona ist. Ich laufe mal so ein bisschen nach links. 4. Kapitel, da wo Nebukadnezar Buße tut.
Vers 31?
Ja. Ja, ab 31 und 34.
Nach Ablauf der Zeit erhob ich, Nebukadnezar, den Blick zum Himmel. Da kehrte mein Verstand wieder zurück und ich pries den Höchsten. Ich rühmte und verherrlichte den, der ewig lebt, dessen Herrschaft niemals aufhört und dessen Reich in Ewigkeit besteht. Nun rühme und preise ich Nebukadnezar, den König des Himmels. Ich ehre ihn, denn er steht zu seinem Wort und alles, was er tut, ist recht. Alle, die sich überheben, kann er demütigen.
Ja. Hatte verstanden. Wir haben jetzt gelesen, wer ist König der Könige? Jesus, ja? Der ist König der Könige. Und Nebukadnezar sagte damals, ich bin König der Könige. Warum? Eigentlich ein Land, wenn ich ein Land besiege, da komme ich zu einem König, dann fragte ich diesen König, möchtest du dich mir untertan, ja?
Unterwerfen.
Und wenn er sagt nein, dann ist dein Kopf nie, kleiner geworden sofort. Und dann frage ich, gibt es hier von Fürsten irgendjemand, der möchte König in diesem Land sein, aber sich unterwerfen. Der eine oder andere sagt, ja, ich bin bereit. Okay, dann bist du hier jetzt König ab jetzt. Ich bin König der Könige. Und du bist König, der unter meiner Herrschaft steht. Du wirst jetzt mit mir zu tun haben. Ich bin dein Haupt, ich bin dein Vorgesetzter in dem Sinne. Und dann geht er zu einem anderen Land und bekämpft ein anderes Land. Und dann kommt er wieder zu König und fragt, bist du bereit? Nein. Oder er sagt, ja, okay, dann bleib hier König, aber ich bin König der Könige. Und so weiter. Und dann hat er Mahl gehabt und dann hat er Königin gerufen zu sich. Und dann haben sie sich versammelt, alle diese Könige. Und dann saß er und sagte, alle meine liebe Könige. Und die haben alle gerufen, König der Könige. Das heißt Hauptkönig. Was hat ihm Gott gezeigt, Nebukadnezar? Wer ist wirklich König der Könige ist? Und er hat das verstanden in diesem Gebet, sagt, er hat es verstanden. Du eigentlich setzt Könige, nicht ich ein. Du hast verstanden, wer wirklich ein König der Könige ist. Herr der Herren.
Aber das hat er alles erst dann verstanden, wie die Schwierigkeiten.
Ja, 7 Jahre musste er erstmal leiden. Im Fisch sitzen, in dem Sinne.
Die Schwierigkeiten sind sehr gut.
Die Schwierigkeiten sind, also ich bin überzeugt, dass die Schwierigkeiten nicht immer, wenn sie mal ständig da sind, nicht gut sind. Aber wenn die immer wieder kommen, dann die tun gut. Auch nicht immer. Manchmal, sag mal so körperlich, ist viel mit Schmerzen, kann mit viel mit Schmerzen verbunden sein und du schreist und so, aber Seele wird näher und näher irgendwie. Ich sag mal so, mir tut schwer abends nicht zu essen. Ich will, besonders wenn man Uhr, ich sag mal so, wenn man 22 Uhr den, dann will ich essen plötzlich. Meine Frau sagt mir, geh mal vor 22 Uhr schlafen. Dann ist vorbei. Dann das Problem, mein Problem. Ich kann nicht schlafen vor 22 Uhr. 23 zumindest, aber nicht vor 22 ist noch Tag. Nee, das geht nicht. Und das fällt mir schwer und immer wieder, ja, ich halte mal irgendwie. Aber wenn ich mal Schmerzen bekomme im Bauchbereich irgendwo, dann kommt zu mir Frau und sagt, vielleicht möchtest du was essen? will ich nicht. Vielleicht was trinken, dann kann ich mal Kühlschrank öffnen. Ja, es liegt viel da. Und mache ich zu. Wieso? Ja? Und dann irgendwann habe ich so starke Sodbrennen bekommen. Ja, und dann habe ich irgendwann kapiert. Ich habe gesagt, danke Herr. Du bist so gnädig zu mir. Du hast in mir Abwehrsystem angeschaltet. Ich kann jetzt vor dem Schlaf überhaupt nicht essen. Wenn ich vor dem Schlaf was esse, dann Punkt 3 Uhr nachts steht bei mir Säure hier in meinem Hals. Ich kann nichts. Ich muss dann gehen und Tabletten schlucken. Das geht nicht. Und dann, irgendwann habe ich gesagt, danke dir Herr, danke dir, dass du dieses System in mir angeschaltet hast. Weil früher gab es sowas nicht. Dann habe ich verstanden. Dann sagt Gott, das ist nicht gesund, wenn du mal so spät isst, ja, vor dem und so weiter und so fort. Ach, egal. Okay, dann schalten wir ein Abwehrsystem. Übrigens, Pinguinen. Kennt ihr Pinguinen? Pinguinen kann jeder, ja, Pinguin. Wer ist Pinguin? Das ist eine Schwalbe, die nach 18 Uhr immer wieder isst, ja. Schwalbe ist Pinguin, die sind ähnlich, ja, schwarz-weiß. Und das eine, einer sagt, die Schwalben, die nach 18 Uhr essen. Ne, ich sag mal so, ja, und dann kommen Schwierigkeiten. Und wenn man Schwierigkeiten kommt, kann man schwierig zu sündigen. Ich weiß nicht, wie euch geht, aber ich weiß, wenn bei mir irgendwo Schmerzen sind, wenn ich leide, nicht körperlich, auch vielleicht geistlich oder von irgendwelchen Umständen und so, es kommen noch ganz wenig, Entschuldigung, blöde Gedanken in den Kopf. Bezüglich Sünden. Auch ganz wenig. Auch wie du denkst über ganz andere Sachen. Und du fängst an plötzlich zu beten. Immer wieder. Vielleicht noch ein Patriarch, noch ein Monat. Vielleicht nicht jetzt. Vielleicht werde ich noch ein paar Jahre leben. Und du wendest dich an Gott. Und plötzlich wachst du auf in der Nacht und betest du. Und du suchst Kontakt mit Gott. Und dann findest du irgendwelche Worte, die du früher nicht gesagt hast. Und dann, wie Hiskia damals gesagt hat, ich habe so viel Gutes für dich getan. Vielleicht noch ein paar Jahre. Gott sagt, na okay, noch 15 Jahre. Reicht? Ja, soweit ich weiß 15, aber kannst nachlesen, vielleicht 16 steht, ja. Okay, gut, dann gehen wir zu vierten Kapitel. Vierte Kapitel ist noch interessant. Vierte Kapitel, wie beginnt man vierte Kapitel?
Bitte, Ivan.
Ha?
Schenke dir die Flasche zurück.
Danke. Darf ich aus deiner Flasche trinken? Vierte Kapitel. Das aber missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Steht bei euch irgendwas in der Bibel, was bedeuten diese Worte? Nein, nein. Missfiel, Jara, verdrissen, zittern, übergehen, zornig, Hara auf Hebräisch, ergrimmen, brennen.
Er wurde übel.
Brennen und zittern. Das heißt, das Wort Hara, welche da steht, dass er zornig war, das heißt, der war rot. Und das erste Wort steht, der hat gezittert. Habt ihr solche Menschen gesehen, wenn die in Wut sind, die zittern und die plötzlich rot werden?
Zornesröte.
Und stellt mal vor, die ganze Stadt hat Buße getan. Toll, die freuen sich alle. Wir leben. Gott hat Urteil, der hat Urteil zurückgenommen. Wir können leben. Toll, mach keine Sünden mehr. Alle bösen Sachen weg. Wir freuen uns, ja. Und nur eine Person in der Nähe steht und... Was hast du mit diesen Menschen getan? Wieso hast du sie gerettet? Ein einziger steht da und ist Bordeaux oder rot und zittert wie verrückt und ist auch, ihm übel geht, er bricht vielleicht auch und sagt, ich kann nicht vertragen, ich kann. Und Jona betete zum Herrn und sprach, das finde ich toll. Was machen wir, wenn wir zornig sind? Normalerweise verstehen wir nicht, was wir machen. Wenn man ein Mensch richtig wütend oder zornig ist, dann hat er, wir haben heute ein Wort dafür. Der hat irgendwas getan. Und wie sagt man, dass er nicht verstanden hat, was er gemacht hat? Es gibt ein Wort. Euphorie oder wieder? Nein, nicht Euphorie. Affekt. Unterbewusstsein. Steht auch in der Bibel, wenn du zürnst, ja, die Sonne soll nicht untergehen. Das heißt, dass dein Verstand nicht, dass man da nicht komplett finster ist. Wenn da komplett finster ist, dann wirst du dich nicht mehr kontrollieren. Und normalerweise, wenn wir so sind, ich finde mal, das ist sehr toll, was man hier steht. Der ist so zornig und plötzlich fängt an zu beten. Das ist weiseste Entscheidung, nicht mal. Und also eine Frau oder ein Mann kann man anderen helfen. Bete mal. Du musst jetzt beten. Ihm muss man nicht richten. Du bist zornig, du tust Sünde. Kehr um, tut Buße. Würdest du vielleicht beten? Komm, beten wir. Vielleicht ein Gebet wird dir besser sein. Aber wir lesen mal, was man weitergeht. Ach Herr, ist nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war, der mich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte? Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade und das Unheil räudig nach Ham. Und nun Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn ist es besser, ich sterbe, als dass ich lebe. Wow. Tolle Reaktion auf Buße und Bekehrung. Das ist normal, ist lustig. Das ist von einer Seite ist lustig, von anderer Seite ist traurig. Sklave Gottes freut sich nicht. Ich sag mal so, wenn wir Geschichte über Elia lesen, wo steht das? 18. und 19. Kapitel Elia, erste Könige. Zweite Könige. Erste Könige, ja? Ich glaube mal, erste Könige Elia ist, ja? Erste Könige, ja, in 22. wird Achab getötet. Wenn wir Geschichte über Elia lesen, er wollte, dass Menschen Buße tun, ja? Hat dafür gekämpft und hier machen Menschen Sünde. Sie tun Buße. Kehren um. Und der ist zornig und sagt, ich wusste das, dass du gnädiger, barmherziger und voller Gnade. Und die drei Worte, Hanum, Rahum, Hesed. Haben wir darüber auch gesprochen oder nicht?
Nein.
Ach, haben die nicht gesprochen. Rahum, oder Raham. Vielleicht, die unter Russen, eine oder andere kennen das, in asiatischen Republiken, ehemalige sowjetische Republiken, Tadschikistan, Kasachstan, Kirgistan, wenn man Danke sagt, dann sagt man Rahmet. Rahmet, auf diese Sprachen heißt Rahmet. Und dann sage ich, Rahmet ist von Rahum oder von Raham entstanden, von auch hebräischen, auch östlichen Sprachen, diese semitischen Sprachen. Das heißt auf Hebräisch Mutterleib. Dieses Wort. Das heißt Mutterleib. Wenn, als damals David in 51. Psalm zu Gott rief, und dann hat er alle diese drei Worte gesagt, alle die drei, die hier stehen auch. Der hat sich an Gott gewendet, der hat Buße getan nach Bathsheba, ja, nach Bathsheba und Nathan, als Nathan bei ihm war. Und dann betet er und sagt, bitte Gott, sei zu mir gnädig, barmherzig und gütig. Und der nennt Hesed, Rahum und Hanan, das ist Gnade oder Güte. Johanan, wir haben damals auch gesprochen, Johanan, das ist Johannes, ne? Johanan. Hanan ist Gnade, Joch, Jahwe, begnadigt von Jahwe. Und es gibt andere Namen, Anania, Hanania. Habt ihr gehört? Hanania. Hanania ist dasselbe, nur Jahwe steht hier. Hanania. Das ist genau das Gleiche, nur andersrum. Ja, das ist auch Johann. Han-Joch. Vielleicht sollte man auf Deutsch sagen. So. Und der sagt, und da, die drei Eigenschaften, das sind Haupteigenschaften von unserem Gott. Der ist gnädig, gütig und barmherzig. Was man hier Gnade steht, also steht gnädig, das ist Hanun, das ist Gnade, barmherzig, Rahum, und Hesed ist Barmherzigkeit, Güte oder Gnade. Es gibt eine Geschichte im Neuen Testament. Jesus hat eine Stätte besucht, Bethesda, wie heißt das? Wie heißt das? Heißt sie eigentlich Bethesed? Bethesed. Haus der Barmherzigkeit, Haus der Gnade oder heißt sie Erbarmen, kann man so. Also wenn du dahin gehst, du findest da Erbarmen. Du wirst man da behandelt. Du kommst, da sind die Leute, die warten auf dich, ja, du wirst getröstet, du findest da Erbarmen, Barmherzigkeit, Gnade, egal wer du bist, wenn du da hingehst, da, die warten dich, ja, da ist das Haus, Beit Hesed. Wir haben hier auch russische messianische Versammlung in Jesushaus, heißt auch Beit Hesed, diese Versammlung heißt, das heißt Haus der Barmherzigkeit oder Haus der Erbarmen, ist auch interessant. Wenn wir Gebete im Alten Testament lesen, man merkt, wie Menschen sagen, wir merken nicht, weil bei mir ist leicht, ich habe bestimmte Stift für dieses Wort, für Gnade und Barmherzigkeit. Und mit diesem Stift gehe ich drüber. Deswegen, ich sehe überall, wo diese Worte stehen. Seht ihr? Ich weiß nicht von Weitem. Das ist Himbeerfarbe oder so. Da habe ich mit dieser Farbe. Und deswegen sehe ich sofort diese Worte. Und wenn ich die in der Bibel treffe, dann gehe ich sofort in mein Programm und gucke, was für ein Wort steht da. Weil nicht immer ist dieses Wort, aber immer öfter. Und wir sehen diese Worte, wenden sich an Gott und sagen, ich weiß, was für ein Gott du bist. Und dann sagt er nicht, du bist ein zorniger Gott. Zorn ist nicht normale Eigenschaft Gottes. Er muss Menschen bestrafen, weil wir Sünde tun. Aber das ist nicht sein Charakter. Sein Charakter ist Gnade, Barmherzigkeit und Güte. So, schaut mal, wenn wir schon 51. Psalm gesagt haben. Ich habe damals, ich glaube mal im Januar gepredigt und ich habe das auch gesagt. Aber, ja, das war schon Januar. Das ist schon längst. Schaut mal, 51. Vers betet David. Auch alle drei Worte. Und bei David ist sehr interessant, warum er diese Worte sagt. Ja? Der hat gesündigt. Prophet Nathan kam zu ihm, hat ihn ermahnt. Und er betet zu Gott. Er hat gesagt, ich habe gesündigt, ich habe verstanden. Und dann betet. Und dann kommt dieses Gebet. Und dann sagt er, oh Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte, tilge meine Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit. Alle diese drei Worte. Nicht zwei. Nicht eins. Alle drei. Das ist immer dieser Dreierpack. Wenn die beten, dann immer diese Dreierpack. Gnade, Güte, Barmherzigkeit. Sei zu mir gnädig, gütig und barmherzig. Weil es gibt keine andere Möglichkeit, jetzt für David Gott nahe, Gott zu nähen. Es gibt nicht, weil er Sünde getan hat. Und Lohn der Sünde ist Tod. Das heißt, es gibt nur eine Möglichkeit, Barmherzigkeit, Gnade und Güte. Wenn du jetzt nicht barmherzig wirst, übrigens, Gnade und Barmherzigkeit, das sind auch zwei Seiten, die beschreiben eins, aber von zwei Seiten. Was heißt Gnade? Wie kann man Gnade und Barmherzigkeit unterscheiden?
Gnade ist immer. Barmherzigkeit ist nur manchmal.
Aber wenn ein Mörder ist und der ist verurteilt zum Tode und dann kommt ein König und sagt ihm, du bist? Wieso sagt er nicht barmherzig? Begnadigt. Gnade heißt
wegnehmen
von dem, was du verdient hast. Das ist wegnehmen, Gnade. Und Barmherzigkeit, du kriegst jetzt das, was du nicht kriegen solltest. Das heißt, dieser König sagt, du darfst jetzt einmal pro Woche zu mir kommen und mit mir essen, Mittagessen mit mir teilen. Und das ist Barmherzigkeit. Und dann erkennt dieser Mensch, dass dieser König sehr gütig ist. Der ist wirklich gütig, ja. Und dann sagt er, was willst du von mir? Ich kann dir heute geben alles, was du erfragst. Und dann fragt er und dann gibt er ihm. Das heißt, die Gnade, Güte und Barmherzigkeit. Und die bitten so, wenn ich mich nicht irre, Micha, ach, ich weiß es nicht, in diesem vielleicht finde ich nicht. Ah doch, ich finde mal jetzt einen anderen Weg. Es ist genau das, was hier Jonas sagt, ein anderer von kleinen Propheten genau das zitiert. Steht bei euch vielleicht in deinem Vermerkter oder Verweis. Jona, Micha, Micha nicht. Da, tatsächlich Micha. Tatsächlich, Micha, Kapitel 7, 18 und 20. Vers. Wer hat nicht kommunikative Übersetzung, sondern Schlachter, Luther oder Elberfelder? Kann ich euch bitten, jetzt zu lesen.
Unsere Mitgliedschaft wird singen, ja, so wird es an ihrer Sünden Güte geklärt werden. Und wird Jakob Treue erweisen und an Abraham Gnade, wie du unseren Vätern vom Tag der Vorzeit her geschworen hast.
Ja, alle drei Worte. Genau die drei, was wir jetzt gelesen haben, stehen da in diesem Text. Stellt mal vor, die Leute, die damals Propheten, da keiner von Propheten konnte damals auf Idee kommen, dass Gott, unser Gott Jahwe, ist ein zorniger Gott, der bestraft immer wieder Menschen und sein Charakter ist sehr, sehr, sehr polizistisch, sage ich mal so, sehr so Gefängniswächter. Keiner konnte auf diese Idee kommen. Die wussten, dass unser Gott ist, barmherzigster und gnädigster Gott, überhaupt von allen. Wenn man irgendeinen Gott gibt, dann gibt kein einziger Gott wie unser. Ich weiß, egal was ich getan habe, ich kann immer zu meinem Gott rennen, Buße tun, er wird mir vergeben. Manasse, schlimmster König, schlimmster israelitischer König, überhaupt von allen Königen. In 2. Chronik lesen wir, wenn ich nicht irre, 31, 32 Kapitel. Der hat so viele Statuen in den Tempel gestellt, der hat so einen Götzendienst getrieben. Das ist Wahnsinn, was er gemacht hat. Da sind die Feinde gekommen, haben ihn verhaftet. Und ich weiß es nicht, glaub mal Babel oder Assyrien, weiß ich nicht, ich kann nicht erzählen, glaub mal Babel. Irgendwo haben sie ihn weggeführt und da versperrt. In einen Käfig oder in dein Gefängnis. Und da steht, aus dem Gefängnis, aus dieser Tiefe habe ich zu dir gerufen. Und du hast mich gehört. Und da steht, Gott hat ihn erhört, vergeben und wieder nach Jerusalem gebracht. Das gibt's doch gar nicht. Das kann nicht wahr sein. Wenn Manasse bei mir Buße tut und sagt, vergib mir, ich weiß es nicht, würde ich ihn vergeben oder nicht. Kann ich nicht sagen. Aber Gott sagt, völlig, vollkommene Vergebung. Um Wiederherstellung. Sag mal, der musste da getötet werden in diesem Keller oder wie das heißt, dieser Kerker. Dann hat Gott Gnade gezeigt, ihn rausgerufen und sagt, nicht nur, du gehst zurück und bist wieder König in Israel, in Juda. Dann ist er zurückgekommen, das ist Barmherzigkeit. Und dann hat er Güte gezeigt, der hat alle Statuen weggeräumt. Der hat verboten, alles zu tun. Jeglicher Götzendienst wurde verboten in Israel. Der hat wieder angestellt Gottesdienst im Tempel. Der hat allen verboten, egal welche Götze anzubeten. So hat er reagiert. So sind die Taten von dieser Buße. Deswegen, es gibt so viel mehr Trost, wenn ich mal an meine Kinder sehe oder an anderen Kindern. Manchmal spreche ich mit älteren Leuten, Geschwistern, dass die Kinder in Sünden leben oder weiß nicht. Es gibt eine Hoffnung, weil unser Gott ist barmherziger Gott. Wir sollten denen Evangelium bringen. Wir sollten denen Charakter Gottes bringen. Ich glaube mal, es hilft nicht viel, wenn wir jeden Tag unseren Kindern oder unseren Mitmenschen drohen werden. Du wirst sterben. Wenn du so weiterlebst, du gehst in die Hölle. Du gehst in die Hölle. Es glaubt nicht, dass das hilft. Hilft mehr, wenn wir Bibel lesen, anders. Ja, manchmal muss man schon sagen. Aber manchmal hilft, du, unser Gott ist so barmherzig. Tut Buße. Kehr um. Hör auf, diese Bosheit zu machen. Kehr um, der ist barmherzig, der ist gnädig, er vergibt dir gern. Und wiederherstell dich und dann kriegst du Beziehung mit ihm. Und du wirst für ihn und ewig gerettet. Ich glaube mal, sowas hilft mehr. Was meint ihr? Welche Botschaft ist angenehm zu hören? Dass Gott gerne vergibt und dass er barmherzig ist. Du bestraft dich, du gehst in die Hölle, wenn du so weiterlebst. Ich weiß es nicht. Ja, bei manchen funktioniert, ich weiß. Aber wenn ich jeden Tag, zu meinen Kindern oder zu Frau, also ich sag mal so gläubige Frau zum gläubigen Mann, jeden Tag, ja, wieder hast du getrunken, ja, du gehst in die Hölle dafür. Ich habe dir schon 20 Jahre hier, ich predige hier zu Hause, dass du sowas nicht machen musst. Ich glaube mal nicht, dass sowas wirklich helfen kann. Vielleicht, aber ich bezweifle, dass es wirksamste Wirkung. Sklave Gottes ist über Gott zornig. Grund der Ungehorsam Jonas, Gottes Charakter. Sklave ist zornig, ist absurd, komplett absurd. Gnädig, barmherzig, langmütig, große Gnade, Unheil lässt ihn reuen. Gott ist gleich wie vor, so auch nach dem Kommen Christi. Gott ist gleich herrlich. Levitikus und 1. Petrus, seid heilig, Alte Testament, Neue Testament. Gott ist gleich barmherzig, Gott ist nicht gleich eine Wespe, sondern der Biene. Jesaja 28, 21 könnt ihr auch zu Hause lesen, der sagt, das ist nicht mein normaler Charakter, wenn ich euch bestrafe. Ich muss euch bestrafen, aber das ist fremdes Werk. Das steht wortwörtlich, mein fremdes Werk werde ich vollbringen. Das ist nicht mein Charakter. Ich muss, aber will ich nicht.
Steht ja auch in Sprüche 3, 11 und 12, mein Sohn verbirgt die Zucht des Herrn nicht, denn wen der Herr liefert,
der züchtigt, ja. In Hebräer wird auch zitiert. Vergleich mal Hebräer 12, 4 bis 13, das, was wir jetzt gesprochen haben. Er muss Menschen bestrafen, obwohl er von Natur gut und gnädig ist. Und in Hebräer steht dieses Wort Züchtigung, wir haben darüber auch gesprochen. Unergründliche Gnade Gottes. Wie würdet ihr reagieren auf so einen Knecht? Wenn ihr, stellt mal vor, ihr seid Herrn und ihr habt so einen Knecht. Widerspenstig, ich habe den schon bestraft, geschlagen, weiß nicht alles mit ihm gemacht. Der anscheinend hat er alles verstanden, was er falsch gemacht hat und hat auch getan, was ihr von ihm wollt. Und dann kehrt er um, kommt und sagt, ich hasse dich. Ich hasse dich. Du weißt, warum ich das nicht tun wollte? Weil, und dann sagt er das und es steht. Und ihr seid ein Herr. Und das ist eure Sklave. Wie würdet ihr reagieren? Wie reagiert Gott? Erstaunlich. Da sprach der Herr, ist es recht, dass du so zornig bist? Wirklich? Wirklich meinst du, dass du recht hast, so zornig zu sein? Was sagt er ihm? Wie beantwortet Jonah ihm? Völlig ignoriert Gottes Frage. Absolut. Was macht er? Hierauf ging Jonah zur Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte und saß unter ihrem Schatten, bis er sehe, wie es der Stadt ergehen würde. Wie reagiert er auf Gottes Frage? Herr, stellt ihm eine Frage. Also wirklich recht so zornig zu sein. Er wendet sich, kein Wort, geht weg und platziert sich weit weg von ihm. Wenn ich, stellt mal vor, ihr seid der Herr, dieser Herr von diesem Sklave. Nächste Reaktion, das reicht jetzt schon, ne? Ja, das geht doch gar nicht. Ich rede mal mit ihm, der ist zornig, der hasst, der sagt mal, ich bin nicht einverstanden und zittert auf mich. Und dann hat er alles ausgesagt, was er über mich denkt. Und das hat wirklich recht, so zornig zu sein gegenüber mich. Und das wendet sich und geht weg. Ob ich nicht da stehe. Was macht Gott? Dahin stand Gott, der Herr, eine Rizinusstaude, die wuchs über Jona empor, um seinen Haupt Schatten zu spenden und ihn vor seiner üblen Laune zu befreien. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus. Was für ein Charakter des Herrn sehen wir hier? Wie reagieren wir auf unsere Kinder, wenn sie so handeln? Wie reagieren wir auf Mitmenschen, wenn sie mit uns sowas tun? Was macht Gott? Mensch, der ist so zornig. Stellt mal vor, wisst ihr, wie er leidet? Das muss man sehr schwer Herzen haben. Mann, lassen wir ihn, ein bisschen verschönern wir sein Leben. Er zeigt Gnade. Er sagt, Mensch, in dieser Situation muss man ein bisschen Gnade zeigen. So Rizinus da. Dann Jonas sitzt und denkt, ich hab doch recht gehabt, oder? Gott ist auf meiner Seite. Hat alles toll gemacht, damit ich sitzen hier kann und warten. Bestimmt wird der Ninive zerstören. Das kann doch nicht sein, dass die am Leben bleiben. Jetzt guck mal, Rizinus ist ganz schnell. Wer lässt Rizinus so schnell, Rizinus so schnell wachsen? Natürlich Gott, ja? Er ist auf meiner Seite. Er hat sich vielleicht umgedacht. Er ist jetzt seine Meinung verändert. Passen wir auf, was man jetzt will. Da entstand Gott einen Wurm, als die Morgenröte am anderen Morgen aufstieg. Da stach der Rizinus, sodass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da entsandte Gott einen heißen Ostwind und die Sonne stach Jona aufs Haupt, sodass er ganz matt wurde und er wünschte sich den Tod und sprach, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich am Leben bleibe. Was macht Gott? Er sagt, ja, jetzt kann mit dir reden. Ja, Zorn ist weg, Wut ist nicht da. Ja, der zittert jetzt nicht mehr, der hat jetzt gute Laune. Jetzt kann man mit dir reden. Und jetzt reden wir. Wurm kommt. Alles weg. Sonne, was ist mein Herr? Ganze Energie auf diesen Kopf, Glatzkopf. Und Sonne strahlt auf diesen Kopf. Es ist nicht wichtig, was im Universum irgendwo was geht. Es geht eine Person, der ist komplett ungehorsam. Und das ist mein Sklave. Dahin, ganze Energie. Und dann kriegt er Sonnenstich. Ja, sitzt er da und dann sagt, nee, so weiter geht nicht. Ich bin nicht einverstanden, ich kündige. Ich will kein Prophet mehr sein. Nimm mich weg einfach, leb mal selbst hier auf dieser Erde. Ich bin nicht einverstanden mit meinem Leben. Ich will das nicht, tue nicht. Wir sehen gleich Jona wieder da. Das ist genau gleich wie früher. Ist wieder nicht einverstanden mit Gott. Ja, der hat getan, was er von ihm wollte, aber der sagt, nein, am besten sterbe ich. Nimm meine Seele weg und fertig. Ja? Und was macht Gott? Und dann Gott stellt ihm eine Frage. Da sprach Gott zu Jona, ist es recht, dass du so zornig bist wegen des Rizinus?
Jetzt antwortet er. Jetzt plötzlich antwortet er und spricht mit Gott. Was sagt er? Na klar, natürlich habe ich recht. Du hast Unrecht. Du lässt man seinen Sklave hier leiden. Das ist nicht richtig. Ich bin doch dein Sklave, oder nicht? Du bist doch barmherziger, gütiger und gnädiger Gott. Wieso muss ich mal hier leiden? Du hast diese Pflanze kaputt gemacht und ganze Energie von Sonne auf meinen Kopf gestellt. Wie kann ich mich jetzt hüten? Was für ein Gott bist du? Natürlich habe ich recht. Versteht ihr, was hier überhaupt abläuft in dieser Geschichte? Was sagt ihm? Ja, ich bin mit Recht zornig. Bis zum Tod habe ich Recht. Stellt mir vor, ihr redet mit Jahwe. Wie reagiert mein Herr? Wenn ich mein Herr, also Jonas Herr wäre, ja, ich weiß es nicht, was, wenn ich nicht Christ wäre, dann schon längst wäre Jonas tot, glaube ich. Wieso spricht man mit? Habt ihr schon gehört von Christen? Wie redest du mit mir? So spricht man mit mir nicht. Weil Gott lässt sich auch so angesprochen werden. Er spricht mit Jahwe so. Jahwe sagt, okay. Da sprach der Herr: Du hast Mitleid mit dem Rizinus, indem du dich doch nicht bemüht, indem du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht entstanden und in einer Nacht zugrunde gegangen ist. Ganzer Tag hat er genossen Barmherzigkeit Gottes. Und ich sollte kein Mitleid haben mit der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre rechte Hand nicht von ihrem linken unterscheiden können. Und dazu so viel auch viel. Und was ist Ende der Gelände? Wie reagierte Jona auf diese Frage? Wissen wir nicht. Was meint ihr, wieso dieses Buch so endet? Wieso endet so offen? Gott stellt eine Frage. Soweit ich weiß, das ist ein einziges Buch der Bibel, das mit Frage Gottes endet an Menschen. Er stellt ihm eine Frage und wir wissen überhaupt nicht, wie Jona reagieren wird. Was meint er, wieso? Wenn ihr diese Frage liest, wie würdet ihr reagieren oder antworten? Was sagt er? Kann man diese Frage jetzt beantworten? Nein. So wie ich denke, jeder muss für sich selbst diese Frage jetzt beantworten. Also das heißt, jeder muss sich in Jona hineinzuversetzen, diese Straße zu gehen, diesen Weg durchzugehen und dann am Ende diese Frage bekommen und antworten auf diese Frage. Ja oder nein? Also das heißt, ich habe mich so gefühlt, ob Gott mich mit dieser Frage in meinem Zimmer gelassen hat. Und sagte, und? Was sagst du dazu? Und dann habe ich verstanden, du, ich brauche mal ein paar Stunden. Ich muss jetzt überlegen. Ich muss jetzt wieder ganze Geschichte durch den Kopf laufen lassen. Wieder darüber nachzudenken, meine Situation, das Leben. Wie ich mit Kindern rede, genauso wie Herr mit seinen Sklaven. Bist du nicht? Ich hab mich erinnert an eine Geschichte und dann... Mein Sohn, ich bin nach Hause gekommen, unser Sohn war in Pubertätphase. Bin ich gekommen und habe gesagt, hey, was ist das? Bei uns Schalter, Lichtschalter ist kaputt. Was ist mit unserem Lichtschalter? Meine Frau sagt, weißt du was? Der unser Sohn, der war so zornig, der hat so geschrien, hat so geschlagen auf diese Schalter und Schalter ist kaputt gegangen. Und sagt, wo ist der? Wo ist der? Er sagt, der ist unten. Bestimmt liegt er auf seinem Bett und so, tiefste Depression. Also. Bin ich nach unten gekommen. Habe ich erstmal gegessen. Mit meiner Frau hat erstmal Sprache verloren. Sie wusste nicht, was ich mache. Normalerweise reagiere ich so nicht. Dann habe ich gegessen, nach unten gegangen. Er liegt, hat sich zum Wand gewendet. Bin ich zu ihm gekommen. Habe gesagt, ich weiß, wie du dich fühlst. Ich weiß, wie du dich fühlst. Du kennst mich auch. Du kennst meinen Charakter. Das ist sehr schwer. Vielleicht tust du Buße, vielleicht reue dich, dass du gemacht hast. Ich weiß es nicht, das sind vielleicht so wie eine Salate, so viele Ingredienten im Kopf und Herzen ist ganz schwer. Ich weiß das. Aber du brauchst Hilfe, allein kannst du diesen Wut, diesen Zorn nicht überwinden. Du brauchst gnädig und barmherziger Gott. Er kann dir helfen. Sonst schaffst du nicht. Das wird schlimmer und schlimmer. Und dann bin ich weggegangen. Das habe ich an diese Geschichte mich erinnert. Vielleicht so muss man mit Kindern. Also ich sage mal sofort und da offen und da, nicht immer so handle ich, aber immer wieder, wenn ich solche Geschichten lese, wie man Gott mit seinen Sklaven, mit seinen Kindern umgeht. Und dann erstaune ich. Ich sage, boah, das ist mein Anstrebenswert. Ich will auch so handeln. Ich möchte auch so Menschen behandeln, wenn sie gegen mich sind, wenn sie mich beleidigen, wenn sie Unrecht sagen oder sonst irgendwie. Ich möchte auch so reagieren und dann bete ich, hilf mir Gott auch so zu reagieren. Ich möchte auch so einen Charakter. Ich möchte an diesen Gott glauben. Ich möchte wissen, dass wenn ich mal was falsch mache, der steht nicht mit einem Stock und schlagt mich nicht und sagt, Mann, was für ein Sklave, doof bist du, verstehst du bis jetzt noch nichts. Vier Kapitel lang schon reden wir miteinander, warst schon im Fisch gewesen, hast gar nichts kapiert. Er redet so nicht. sagt, meine Güte, der ist zornig. Lass mal Ritzen und Staude wachsen über seinen Kopf. Nach einem Tag, ah, hast du wirklich recht? Ja, ich habe recht. Ach, und jetzt beantworte mir meine Frage. Bumm. So wie ein Totschlag. Und in Frage ist zweimal Mitleid das Wort drin. Ich habe Mitleid. Hast du auch Mitleid mit Menschen? Da muss jeder für sich selbst diese Frage beantworten, glaube ich. Unergründliche Gnade Gottes. Gott zeigt seine Gnade über zornigen Jona. Gott lässt Rizinus über seinen zornigen Sklaven wachsen. Gott erklärt seinem zornigen Sklaven eigene Gnade. Das ist so Gnadenerklärung Gottes in dieser Frage, was er gesagt hat. Schlussfolgerung aus dem vierten Kapitel. Unabhängig von dem Widerstand, den die Gläubigen leisten, bleibt Gott gütig und gnädig. Der Charakter Gottes ist nicht zornig, sondern gnädig. Gott ist kein Polizist mit dem Schlagstock, sondern ein liebherziger Vater zu denjenigen, die unter seiner Herrschaft stehen. Gott will, dass die Gläubigen seinen Charakter in der Welt zeigen. Moses hat Charakter Gottes nicht wiedergespiegelt, Nummer 20. Also die Heiligkeit Gottes hat er nicht gezeigt. Er wurde auch bestraft dafür. Und Jesus ruft Menschen auf, Charakter Gottes wieder zu spiegeln, besonders bei denen, die den Gläubigen widerstehen, Matthäus, der predigt. Bete für deine Feinde. Wie oft unsere Feinde tauchen auf in unserem Kopf? Wie oft tauchen sie hier auf? Wie oft denken wir an unsere Feinde, die Leute, die uns was Böses wünschen? Und stell dir mal vor, wir müssen nur eins machen, sofort über die anfangen zu beten. Das ist ein Befehl. Fängt an zu beten. Ich habe meine Frau gesagt, du, es gibt einen Menschen jetzt zur Zeit in meinem Leben. Ich habe gesagt, du, ich denke an meine Kinder so oft nicht, so wie an diesen Menschen. Es immer wieder dreht sich in meinem Kopf. Und dann fange ich selbst meine Gedanken, versuche ich zu fangen und sage, Gott, hilf diesen Menschen, damit er begreift, dass er falsch handelt. Hilf ihm, damit er zum Buße kommt, damit er zur Umkehr kommt. Ich kann ihn nicht ändern. Ich weiß, dass er jetzt falsch denkt. Ich weiß, dass er jetzt zornig ist und böse ist. Aber ich kann sein Herz nicht verändern. Verändere du dein Herz. Weil so, wenn er so lebt, mit dieser Bitterkeit, das kannst du nicht leben so. Das ist so schwer, einen Menschen so zu leben. Hilfst du ihm? Was sagt Jesus? Bete für deine Feinde. Tut Gutes, wenn er zu dir kommt, dein Feind. Oder dein Nachbar, der immer wieder irgendwelche Probleme macht oder Arbeitskollege. Und dann sagt er, ich brauche Hilfe. Geh und hilf ihm. Zeig Charakter Gottes. Das ist, was macht hier der Herr? Genau das Gleiche mit Jona. Jona handelt wie ein Feind gegen Gott. Und der sagt, oh Gott, so barmherzig handelt zu Jona. Da sagt er, nein, mit meiner Gnade kann ich alles bedecken. Gott liebt Menschen unabhängig von ihren Taten, obwohl er die Sünde hasst. Gott erzieht eigene Kinder zum Leben, aber bestraft sie nicht bis zum Tod. Und ja, ist eine Frage, ob wer was aus diesem Buch mitgenommen hat. Also wir sind eigentlich am Ende dieses Buches. Ich weiß es nicht, wie war das, wie habt ihr das empfunden, ob hat euch beeindruckt dieses Buch oder nicht, oder haben wir ein bisschen anderen Blick geworfen auf Gott, sein Charakter, sein Handeln, wie er mit Sklaven handelt. Was mich besonders, sag ich mal so, also mein Anliegen, das, was ich habe auch versucht, das zu sagen, zu äußern, dass wir überprüfen unser Charakter, unser Handeln mit Charakter Gottes und sein Handeln. Das ist so krass hier. So plastisch dargestellt mit Jona, das kann man, glaube ich, nicht, das kann man nicht einfach und nicht plausibel darzustellen, wie Gott mit seinem Sklaven umgeht. Das ist wirklich erstaunlich, erstaunlich. So, ich bin fertig. Ich habe noch ein paar Worte, ich weiß es nicht, soll ich mal sagen? Arthur hat mir gefragt oder gebeten, dass ich sage. Was ich jetzt schon seit einigen Jahren mache und hier auch angefangen haben bei uns erstmal, wir haben, Irma hat auch mitgemacht, unser Irma, Bibelkunde. Wir haben das hier auf Russisch gehabt und jetzt mittlerweile bitte ich jetzt auch auf Deutsch. Ja, ich weiß, dass ich wachsen soll mit meinem Deutsch. Ich bemühe mich, lese Bibel mehr und mehr deutsche Bücher lese ich und seit 2009 kein russisches Buch, nur wenn ich lese, nur auf Deutsch die Bücher, weil sonst Ich weiß, dass ich mehr und mehr in deutscher Sprache wachsen soll, aber Gott gibt mir irgendwie Gnade und wir haben jetzt in Unamassen seit September letztes Jahres angefangen. Ich habe da gestern 1. und 2. Könige unterrichtet. Also es ist folgendes, vielleicht wird auch irgendwann, vielleicht Ältesten werden besprechen, vielleicht wird ein Interesse entstehen, können wir auch sowas vielleicht hier machen. Wir gehen durch die Bibel von 1. Mose bis Offenbarung und die Programm läuft über 2 Jahre. So, das heißt, dass die Hausaufgaben sind ganz einfach. Also wir nehmen zum Beispiel, zuerst nehmen wir 1. Buch Mose, Genesis, und dann lesen wir dieses Buch und geben jedem Kapitel Überschrift. Wir haben auch versucht, bei Jona Überschriften zu geben. Einfach bis 12 Worte, worüber ist geschrieben in diesem Buch. Und am Ende schreibt man eine Zusammenfassung, worüber spricht dieses Buch überhaupt, das Buch ist so bis zu 250 Worte. Für diejenigen, die wirklich lernen wollen und am Ende so ein Zertifikat mit Noten bekommen möchten. Dann treffen wir uns, also meistens wird so in so einem Rhythmus gelesen, 2-3 Kapitel pro Tag ausgenommen Wochenende. Das heißt, ich versuche mal so, Programm zu entwickeln, dass wir 2-3 Kapitel so von Montag bis Freitag lesen und Samstag und Sonntag wie Puffer nehmen wir, falls da etwas dazwischen kommt, damit wir nachlesen können. Und so gehen wir von Genesis bis Offenbarung, dann treffen wir uns und dann besprechen wir also 3 Stunden ungefähr Unterricht. Einmal je nach Buchgröße, einmal pro Monat oder 2-mal pro Monat oder einmal in 3 Wochen, also immer so flexibel dieser Unterricht, immer wieder 2-3 Termine vorher werden wir absprechen. Und so machen wir das. Ich unterrichte jetzt schon, glaub mal, 6. Mal jetzt, auch jetzt in der Ukraine und in Herford. Und nun am Massen 2-mal morgens auf Russisch und abends auf Deutsch. Falls irgendwann Interesse bestehen wird, kann man so auch eine Klasse bilden und erstmal Einführung in die Bibel und dann 1 Monat Zeit Genesis zu lesen, 50 Kapitel in einem Monat und dann treffen wir uns, besprechen wir Genesis und dann gehen wir weiter. Und dann Buch für Buch bis Offenbarung, wenn Gott will, dann in 2 Jahre, 2 Monate, je nachdem, sind wir fertig. Mit dem. Also, Arthur hat selbst dieses Programm gelernt, ich habe auch gelernt vor Jahren. Und Arthur sag mal so ein paar Worte über diese Schule, was du mal anbietest. Und dann kann man machen. In Unamassen machen wir so, dass die Teilnehmer, die Kinder sind kostenlos Teenager und die Erwachsenen Teilnehmer 10 Euro pro Einheit, pro Unterricht. So ein Gebühr 10 Euro. Pronte nicht, mehr nicht, mehr braucht man nicht. Oder vielleicht auf Spendenbasis, weiß man nicht, wie man das. Also das sind die Sachen, die kann man besprechen. Falls irgendwelche Interesse besteht oder so, dann bespricht mit euch und dann können wir darüber reden.
Hat ja jetzt schon gut angefangen. Hat ja jetzt auch schon gut angefangen.
Naja, da werden wir dafür so lange nicht reden. Das ist jetzt mehr seminarmäßig wahr, weil ich habe irgendwann dieses Seminar entwickelt. Das ist auch nicht wirklich Bibelstunde, wie man sagt. Und da werden wir, glaube ich, über Jona 10 Minuten vielleicht reden, nicht mehr. Nicht so lange. Das wird man nur in Großem gesagt, was man in Jona-Buch geht und so weiter. Weil 12 Propheten meistens auf einen Schlag, in 3 Stunden werden alle 12 Propheten unterrichtet. In der Regel. Je nachdem, wie man Klasse mitmacht. Okay, gut. Dankeschön für Zuhören. Ich hoffe, das hat euch geholfen, ein bisschen mehr sich in die Bibel einzulieben.